Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Sebastian Hinterwirth und ich begrüße euch beim neuen Redaktionsgespräch des Ballesterers. In der aktuellen Ausgabe Nummer 205 blicken wir in die Vergangenheit und der Schwerpunkt schwelgt etwas in Erinnerungen. Genauer gesagt geht es um die Europacup-Saison 1995-1996 des SK Rapid. Und hier jetzt wollen wir nun etwas genauer in diesen Schwerpunkt eintauchen. Die wochenlangen Arbeiten für diesen Artikel und die Interviews thematisieren, aber auch einfach weitere Erinnerungen von dieser Spielzeit damals ein bisschen mehr aufleben lassen. Mit wir meine ich diesmal natürlich meine Wenigkeit, aber viel wichtiger und besonderer die beiden Ballesterer Schreiber und Redakteure Tobias Fries und Armin Krasberger. Schön, dass ihr da seid.
Hallo,
hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, ich würde dann gleich hineinstarten. Ich habe schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist ja ein relativ aktuelles Thema. Rapid kämpft auch jetzt um Europacup-Plätze oder vielleicht auch um die Meisterschaft. Das ist ja noch relativ spannend in der Bundesliga. Und damals, 1995, 96, gab es ja diese besondere Europacup-Saison. An euch beide, worum geht es denn in diesem Schwerpunkt? Warum jetzt dieser Schwerpunkt in dieser Ausgabe?
Es geht um das 30-jährige Jubiläum des Einzugs des SK Rapid ins Cup-Siegerfinale. Also der letzte eines österreichischen Vertreters generell und der zweite von Rapid. Wir haben da so eine kleine Serie gestartet mit dem Einzug der Salzburger damals ins UEFA-Cup-Finale. Dann letztes Jahr haben wir den Einzug von Rapid ins erste Cup-Siegerfinale gegen Everton näher beleuchtet dieses Jahr. War einfach Rapid dran von der Zeit her, weil eben das 30. Jubiläum war. Und genau, wir haben uns die einzelnen Runden angeschaut. Wir haben Menschen kontaktiert, die gespielt haben, die im Betreuerstab waren. Wir haben mit Fanclubs gesprochen, mit Fanclubvertretern, die auswärts dabei waren. Also wir sind da relativ tief reingegangen in die ganze Thematik und haben da auch ein bisschen die so verfolgt, wie man es bei den ersten beiden Ausgaben auch schon gemacht haben. Also das war eigentlich eine ganz bewährte Struktur, wie ich finde, das hat ganz gut funktioniert und dem Ganzen sind wir diesmal auch gefolgt. Ja.
Genau, wir hatten da auch ein relativ großes Team, was sich dem Schwerpunkt angenommen hat. Also um das mal kurz zu skizzieren, welche Perspektiven da quasi eingeflossen sind. Wir hatten eben einen großen Schwerpunkttext, wo die Saison nochmal chronologisch durchgearbeitet wird. Da hat der Armin mitgeschrieben, da hat der Raphael Gregoritz mitgeschrieben, die Katharina Kaltenegger und die Nicole Selmer. Und dann haben wir noch zwei so kleine Texte, also einen von Nicole Selmer, die über die Fast-Insolvenz von Rapid 2 Jahre vor dem Finale schreibt, also 1994, und einen vom Stefan Kraft, der beim Finale mit dem offiziellen Rapid-Fanbus gefahren ist und ihn als die Hölle beschreibt. Und das ist ein sehr, sehr lustiger Text, wo er einfach erzählt, wie die Busfahrt war. Genau, deswegen. Und dann haben wir dazu noch ein großes Interview mit zwei Fans, mit Harry und Robert von den Klempnern Rapid. Das haben der Thomas Unger und ich geführt. Und das sind halt also alles Fahrer, die eigentlich gefühlt bei jedem Spiel dabei sind, dazu später auch noch mehr. Und die haben so ein bisschen über Auswärtsfahrten und wie das Team damals war, wie der Kontakt zu denen war und so erzählt. Also sehr viel.
Ja, das kriegt man auch schon schön mit, finde ich, im Schwerpunkt und auch in den Interviews, dass wirklich sehr, sehr viele Erinnerungen einfach drin stecken in Leuten wie den Armin, der einfach damals auch selber dabei war, in diesen beiden Personen, die vor Ort auch waren und super viele Spiele schon gemacht haben, aber auch dann natürlich alle anderen, die dann irgendwie dabei waren. Armin, für dich im Vergleich zum Heft von Rapid 84, 85, wo sie ja auch im Finale gestanden sind, damals an Everton gescheitert sind, gab es da irgendwie einen Vergleich? War das eine ganz andere Herangehensweise oder wie war das für dich?
Die Herangehensweise war im Grunde eigentlich dieselbe. Wir haben eben uns im Vorfeld überlegt, wer ist interessant, wer könnte was erzählen dazu, vielleicht auch andere Perspektiven, die nicht schon x-mal erzählt wurden. Und genauso sind wir dieses Mal eigentlich auch vorgegangen. Der Unterschied für mich war, beim ersten Finale war ich gerade mal vielleicht 1 Jahr alt und beim zweiten halt knapp 11, 12. Also das erste habe ich nur als Erinnerungen, also als Erzählungen gekannt und beim zweiten gibt es dann schon die Erinnerungen, die dann bei mir wieder aufgelebt sind und wieder hoch raufgekommen sind. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen dem ersten und zweiten bei der Herangehensweise grundsätzlich. haben wir eigentlich, sind wir genauso vorgegangen wie damals, ja.
Genau, also ich meine, diesmal hatten wir dann Fans als Interview. Damals war es der Kurt Gager, glaube ich, ein Spieler. Um das auch nochmal konkret zu machen, wir hatten dieses Mal im Interview auch Carsten Janker, den hat der Armin interviewt, und René Haller und den damaligen Masseur Wolfgang Frey. Und ich glaube, das war's, oder? Armin, vergesse ich wen?
Na.
Genau.
Eine große Riege, vor allem, ich meine, alle natürlich wichtige Personen, aber Carsten Janker, da kommen wir sicher später nochmal dazu, einer der prägendsten Figuren dieser Saison. Tobi, ich würde gleich bei dir bleiben, wenn wir auch einfach gleich in den Hauptartikel reingehen, in all diese Runden und Spiele von Rapid damals, auch wie war es für dich, ohne Bezug und Erinnerungen eigentlich daran zu arbeiten, das vielleicht auch zum ersten Mal so genau durchzugehen, weil ich meine, du warst damals noch nicht auf der Welt, wie das passiert ist. Wie war das für dich, das zum ersten Mal vielleicht auch so wirklich wahrzunehmen, zu sehen, okay, das war wirklich eine Orga-Saison damals eigentlich?
Ja, ich würde sagen, ich musste erst mal lernen, dass es cool war. Also ich bin 2000er Jahrgang, das heißt, ich war noch nicht auf der Welt. Ich bin Deutscher, ich beschäftige mich mit Rapid erst seit ich in Wien lebe. Das ist jetzt eh schon ein bisschen, aber es ist jetzt auch noch nicht ewig. Und ich habe mir halt irgendwie, als klar war, dass wir das machen, habe ich mir erst mal irgendwie es gibt so einen ORF-Zusammenschnitt von allen Runden auf YouTube, der geht so 1 oder 1,5 Stunden. Den habe ich mir halt erst mal angeschaut und habe mir dann, ah ja, okay, so ungefähr war das. Und natürlich kannte ich ein paar Namen und ein paar kannte ich aber auch nicht. Also, und das war wahrscheinlich der Unterschied zum Armin. Ich musste dann natürlich auch immer wieder nachschauen, gegen wen haben sie jetzt nochmal gespielt? Welche Runde war das? Wo war das? So. Der Armin hat das wahrscheinlich alles parat gehabt, weil es in der Erinnerung noch so präsent war. Das heißt, genau, für mich war das irgendwie, ich musste mich ein bisschen reinarbeiten. Aber ich würde schon so im Nachhinein sagen, ich hätte gerne früher gewusst, dass es cool ist, sozusagen. Beziehungsweise hätte es natürlich auch gerne erlebt, weil also es war bestimmt super. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber es hat schon Spaß gemacht, irgendwie sich die Zitate von früher durchzulesen. Also wir haben im Schwerpunkttext ganz viel so alte Zitate von den Spielern oder auch aus Medienartikeln. Und die fand ich dann sehr schön. Ich finde, die machen den Text auch sehr lebendig, weil es dann eben nicht nur Nacherzählen der Spielszenen ist, was man sich auch auf YouTube anschauen kann, so ungefähr, sondern weil es halt irgendwie so ein ganzes Bild abgibt. Und also ich fand besonders cool, ich hatte das Gefühl, der Ernst Dokupil, der Trainer und die Spieler, die waren irgendwie halt einfach ein bisschen lustig. Also es war irgendwie ein bisschen, da war halt der Schmäh so und das, also ja, das hätte ich gern erlebt, so als schon denkender Fußballfan.
Für mich war es auch schön, diesen Schmäh, den man vielleicht in der Erinnerung ein bisschen verklärt oder so, oder halt, der vielleicht in die mediale Erzählung war, aber den wirklich mitzukriegen, dass der wirklich da war und den wieder so auf Leben zu spüren in den Erzählungen immer von Carsten Janker, das war schon cool. Also das war wirklich ein Truppen. Also das war nicht irgendwie, das war keine Zweckgemeinschaft, sondern das hast du wirklich mitbekommen in den Gesprächen und eben auch in den Videos und in den Geschichten, die man nachgelesen hat, dass da wirklich ein verschworener Haufen benannt war. Und das ist ein total vernachlässigter Faktor, wenn es um eine funktionierende Mannschaft geht, finde ich, das muss ein Haufen sein, sonst funktioniert das nicht. Und das war damals der ultimative verschworene Haufen für mich.
Wir haben natürlich auch im Hauptinterview ganz viel über das Thema geredet und das fand ich irgendwie, da haben halt die zwei, also Harry und Robert von den Klempnern, irgendwie so Anekdoten erzählt, die echt lustig waren. Also da könnten wir gleich eine davon loslassen über Didi Kübauer und Zoran Barisic, ja, wo sie einfach erzählen, wie das Verhältnis zwischen Fans und Team war. Also das halt einfach viel enger und viel lockerer war als heute. Heute ist es ja, also gibt es kein Verhältnis vielleicht wirklich. Und es ist sehr lustig. Und da haben wir ein Audioschnipsel aus dem Interview, was wir euch mal vorspielen können.
Früher ist der Didi Kübauer aus dem Bus ausgestiegen gesagt, ihr seid schon wieder da, was ist da mit euch? Und die haben geschrieben, geht die, die steig ein, wir wollen jetzt endlich ins Hotel fahren. Und der tratscht da, irgendwie steht mit uns da draußen, irgendwie sind in die Badeschlapfen. Ne? Und sagt, okay, jetzt komm endlich die. Nein, ich muss mit dem reden, der ist leiwand, der hat ein Fanzine geschrieben. Das muss ich, wenn ich in Pension gehe, dann komme ich zu euch. Und so, die rufen wieder, komm rein endlich, wir wollen jetzt endlich
Ja,
ins Hotel.
es war wirklich eine andere Zeit heute
Genau,
natürlich. Ja.
das kannst du ja heute nicht mehr
Und ich kann mich
so.
erinnern, wir sind also dann, unser Bub ganz klar muss, weiß ich nicht, 2000 gewesen sein, sind im Kinderwagen gefahren haben, da am Handelskäfer, wenn wir dort in der Nähe wohnen, war der Bus von FC Tirol. Die haben da oben gewohnt bei dem Hotel. Ne? Und wir fahren dann im Kinderwagen und ja, schauen so, auf einmal klopft es da. Na, zack, 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 zack. Was der Zocke, der war der Spüler, ne? Der hat uns draußen gesehen und erkannt, sozusagen. Ne? Wir haben Karabitwäsche angehabt oder so. Und der Trupp da hinten, schau, schau, auf dem Marasek, wer da draußen geht, schau, kennst du den? Ne? Und so. Ich meine, das ist heutzutage natürlich schon eher undenkbar. Und natürlich auch wunderschön, ja. Ich glaube, bin ich froh, dass ich das erlebt habe. Oder wir alle, ja.
Aber es ist auch, wie der Harris sagt, früher, dass ich nicht,
Da
dass man
waren
nach einem
150 Leute.
Training, ja,
Ja.
sind die ins Lokal gekommen und sagen, das ist das Stammlokal in der Nähe von der Pfarrwiese oder so und sind die Spieler mit den Fans gemeinsam. Ich meine, es war halt auch eine andere Zeit.
Wir, also ich spreche jetzt für uns Jüngeren. Armin, du bist der Junggebliebene. Namen wie
Danke.
Barisic, Kübauer, Carsten Janke, das sind für mich Trainer. Ich habe die als Spieler natürlich nicht gekannt, nicht wahrgenommen. Das ist in dieser Riege. Und dann aber trotzdem jetzt wirklich diese Namen zu sehen und zu auch wirklich wahrzunehmen, zu spüren, da läuft der Schmäh. Die sind wirklich eine Einheit. Auch einfach, wie er auch selber geschrieben hat, die Daltons, die Sträflinge. Das sind ja alles auch wirklich Beweise dafür, dass das dürfte wirklich ein gut zusammengewürfelter Haufen damals gewesen sein, der dann einfach auch am Platz und vor allem neben dem Platz gut funktioniert hat, oder?
Ja, und es sind auch die Fetzen geflogen dazwischen. Also es wurde nicht alles irgendwie jetzt moderiert sozusagen vom Trainer, sondern der Trainer hat gesagt, dann soll es sich halt mal fetzen, dann sollen sie mal streiten und das ist okay. Und dann danach waren alle wieder beste Freunde. Und diese Dynamik, also das war, glaube ich, eine große Kunst vom Ernst Dokkobill damals, diese Dynamik zuzulassen und sie da im richtigen Moment zurückzunehmen und rauszunehmen und die Mannschaft sich eben selber finden zu lassen. Das ist da auch ganz gut rausgekommen in den Gesprächen, ja.
Aber war das eine, also dass der Dokkopil so viel laufen lassen hat und so viel irgendwie so dieses, also wie du gesagt hast, die Kunst, so dieses Teamgefüge, ist das was nachhaltig funktioniert oder in dem Fall für die Saison sehr gut funktioniert hat?
Ich glaube, es muss zum richtigen Zeitpunkt, es müssen die richtigen Menschen zusammenkommen. Ich glaube schon, dass sie da alle irgendwo unter ein großes Ziel unterordnen müssen und da eben das Ego vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Gleichzeitig aber eben nicht sie wegducken. Das funktioniert in manchen Konstellationen, in manchen nicht. Ich glaube, bei Rapid 95, 96 hat es, oder 94, 95, 96 hat es einfach sehr, sehr gut funktioniert. Da waren die richtigen Spieler mit dem richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Und kann man nicht planen in dem Sinn. Aber wenn es funktioniert, dann kann das Ganze eine Dynamik annehmen, wie es im Fall von Rapid damals eben auch gemacht hat, die einen weit tragen kann. Ja.
Ich finde es eh recht spannend, dass eigentlich auch bei dieser Thematik es heutzutage genauso ist wie vor 30 Jahren. Du hast die Mannschaften mit Trainern, die komplett polarisieren, wo der Trainer im Mittelpunkt steht, den siehst du permanent überall im Mittelpunkt. Dann hast du aber auch noch die Mannschaften, wo wirklich die Mannschaft nach vorn geht, der Trainer sich auch wirklich zurücknehmen kann und so. Wie man jetzt, wie du richtig sagst, Armin, da sieht, in der Saison hat das wirklich gut geklappt. Bei manchen anderen Teams braucht man wahrscheinlich jemanden, der ordentlich draufhaut und nach vorn prischt und sowas. Es ist recht spannend, dass sich das eigentlich über 30 Jahre, obwohl sich das ganze Geschäft Fußball verändert hat, das vielleicht sogar ein bisschen ähnlich geblieben ist. Generell, Armin, ich würde bei dir bleiben, weil der Tobi jetzt gesagt hat, er musste das eigentlich sich wirklich anschauen, 1,5 Stunden die Tore mal, okay, gegen wen hat der Rapid jetzt wirklich gespielt? Das kanntest du ja schon. Wie war das für dich, das wieder aufleben zu lassen?
Das kannte ich alles, ja. Für mich, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Finale, also ich hab über das Viertelfinale und über das Finale geschrieben für einen Artikel. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Finale zum ersten Mal ganz gesehen habe. weil meine Mama damals relativ restriktiv war, wenn es um die Schlafengehenszeiten unter der Woche gegangen ist. Das heißt, ich habe mir maximal die erste Halbzeit anschauen dürfen und dann ab ins Bett. Und so gesehen war jetzt 30 Jahre später, habe ich zum ersten Mal das komplette Finale gesehen. Es war schön. Es war vor allem deswegen schön, weil ich irgendwann im Finale Mitte der zweiten Halbzeit, auch wenn es natürlich traurig war und wenn natürlich das bitter war, dass dieser Ball über den Schienbeindeckel vom Schöttl ins Tor findet, aber irgendwo Mitte zweite Halbzeit habe ich irgendwo das Gefühl gekriegt, dass das dieser Fußball war, in den ich mich damals verliebt habe. Also die Art und Weise, wie damals Fußball gespielt worden ist, da war eine Intensität drinnen, da sind die Fetzen geflogen, da sind die Leute links und rechts mit der Grätschen dahergeflogen, die Leute sind durcheinander gekugelt, die sind aber sofort wieder aufgesprungen, sind weitergerannt, die sind nur liegen geblieben, wenn sie wirklich verletzt waren oder wenn sie geblutet haben oder sonst irgendwas. Es hat aber keiner lamentiert, es hat keiner gejammert, es hat keiner diskutiert, da ist einfach zack, 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 da ist gegangen, da war Intensität drinnen. Jetzt nicht unbedingt technisch, was Gott wie hoch stehen im Vergleich zu heute, aber das hat mich damals gepackt und das habe ich mit der zweiten Halbzeit im Finale dann wieder so richtig gespürt, dass das ist, warum mir Fußball damals eigentlich so taugt hat. Also es war sehr schön, das alles wieder zu sehen und das wieder zu verstehen oder zu spüren, warum mir Fußball so taugt und warum ich so großer Fußballfan bin. Und die jeweiligen Situationen, also was mich persönlich dann total beeindruckt hat, war, muss ich ganz ehrlich gestehen, Stefan Marasek. Also den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Aber das war eine Maschine damals. Also der ist marschiert links, der war technisch nicht schlecht, der hat die Übersicht gehabt, der ist ein Arbeiter gewesen. Er war ein fantastischer Spieler, den ich, ganz ehrlich, muss ich eingestehen, gar nicht so hoch geschätzt habe in den letzten Jahren. Und durch das Schauen jetzt muss ich sagen, Herr Marasek, Chapeau, das war sehr, sehr stark.
Ist es auch die Zeit gewesen, wo du Rapid-Fan geworden bist, oder war das vorher schon?
Rapid-Fan wurde ich vorher schon durch also der klassische Weg vom Papa.
Okay.
Ich glaube, wir waren 94, 95 oder so zum ersten Mal im Stadion. Das war ein tristes 0 zu 3 gegen die damalige Salzburger Austria an einem nebligen Novembernachmittag. Also keine eigentlich guten Grundlagen um Fan zu werden, aber ja, das hat der Papa gemacht. Er hat damals zu Mama gesagt, wir fahren nach Wien auf die Dinosaurier-Ausstellung. Haben wir auch gemacht, aber danach sind wir noch ein bisschen Fußball gefahren.
So beginnt eigentlich jede gute Fanliebe oder Vereinsliebe.
Komplett. Nein, das war generell eine Zeit, also 95 bis 98, wo Fußball, da war ein Glanzlicht nach dem anderen. Also es war für mich, es war der Cup-Titel mit Rapid 95, es war der Meistertitel, es war das Europacup-Finale. Dann war 97 die WM-Quali, Herzog gegen Schweden im Happelstadion. 98 dann die WM, also es ist von 95 an bis 98 eigentlich nur bergauf gegangen. Es war ein Highlight nach dem anderen. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, als österreichischer Fußballfansicht. Und genau da wieder ein bisschen zurückgehen in die Zeit war schön, ja.
Ja, du hast jetzt schon vor allem über Finale, Halbfinale auch und sowas schon anklingen lassen. Wie ich mir das alles dann nochmal angeschaut habe, fand ich, dass jede Runde von Rapid, chronologisch jetzt gesehen, irgendwas Besonderes hatte, irgendwas Schönes und irgendwie auch irgendwas Schwieriges. Also jetzt Beispiel nur zweite Runde gegen Sporting Lissabon, man liegt schon 0 zu 2 hinten im Hinspiel und dann kommt dieses Rückspiel und man fährt 4 zu 0 drüber. Die Auswärtsreise in Moskau, wo auch Carsten Janka, glaube ich, davon erzählt hat, dass es so pipi kalt war, die Schneehaufen überall herumgelegen sind, Halbfinale Feyenoord Rotterdam, die Macht oder sowas, wo man eigentlich dann unterschätzt wird. Habt ihr das auch so gespürt? Jede Runde war eigentlich schon irgendwas Besonderes und hat so seine ganz eigene Geschichte geschrieben irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also du könntest quasi über jede Runde quasi ein Buch schreiben, glaube ich. Das ist eben dankbar für Journalistinnen und Journalisten, dann darüber schreiben zu können, einfach weil du gar nicht überlegen musst darüber. Du schreibst das Ding, schreibst du von selbst sozusagen. Und das entwickelt dann alles so einen Sog und ist super nachzuerzählen und war damals auch, das war auch der Grund, warum das Ganze so groß geworden ist, wie es dann eben ist, einfach weil das Geschichten waren. Da war der Turban vom Janka, da war die erste Hälfte eben gegen Feyenoord, da immer noch finden. Also es war, ja, ich könnte nur 3 Stunden schwärmen davon, einfach weil es wirklich was Bleibendes war, ja, und was wirklich schöne Geschichten waren.
Ich finde, man merkt es auch im großen Haupttext, dass einfach jede Runde hat so ein bisschen so ein eigenes Element. Also die unterscheiden sich auch. Ich habe ihn ja nicht mitgeschrieben, da kann der Armin mehr dazu erzählen, aber ich habe ihn ja dann gelesen und bearbeitet. Das ist, also ja, ich fand, das ist, also da hat man jede Runde hat man irgendwie noch neuen Aspekt, den man noch dazugelernt hat. Das fand ich auch sehr schön. Also dementsprechend, das würde dazu gut passen.
Voll. Also ich glaube, da sind wir alle sehr d'accord, dass, wie der Armin richtig gesagt hat, jede Runde hat ein Buch verdient eigentlich und dass es so viele Höhepunkte eigentlich gibt, allein von den Charakteren innerhalb der Mannschaft, dann was am Platz auch passiert ist, der Janka-Turban, dann die Daltons, dann ein Trainer, der eigentlich sehr im Hintergrund nur agiert und sowas, wenn da eine Sache davon passiert in so einer Europacup-Saison, dann würde man schon sagen, hey, kannst dich erinnern? Und da waren fünf, sechs solcher Geschichten. Auch Bezug nehmend auf das Klempner-Interview können wir uns jetzt auch eine Anekdote anhören über die Auswärtsfahrten.
Wir sind von Bratislava nach Moskau geflogen, die Fluglinie. Das hat einer, auch ein Fan, organisiert, aber über seine Schwester, die in einem Reisebüro. Und beim Zurückfliegen hat die Fluglinie kein Benzin mehr, kein Kerosin mehr gehabt.
Haben wir nicht
Wir
starten können,
haben
weil
nicht
der
starten
Pilot hat
können.
nicht zahlen können und den Treibstoff in
Wir sind irgendwie, wir haben uns um 2 Uhr in der Früh,
Moskau.
haben sich alle in Wien Mitte treffen müssen. Man hat nicht gewusst, wie kommt man nach Wien Mitte. Ne? Also
Ja,
es war ja.
Nachtzug hat es ja noch nicht gegeben.
Ja, ist
Ja,
man halt
Spaß.
dorthin gefahren, ne? Und dann sind irgendwelche Leute, die sind dann mit Bussen nach Bratislava dann irgendwie gefahren, weil es halt irgendwie halbwegs leistbar war. Ne? Und dann beim Zurückfliegen sagt er, leider können wir nicht starten, wir haben kein Kerosin, das ist irgendwie fast zu teuer, oder was hat er durchgesagt? Wir haben uns gedacht, das gibt's nicht. Ne? Dann haben die Leute telefoniert und so, ne? Das gibt's nicht, das muss ja irgendwie, das muss freigeben werden und so, boah.
Ist dann
War
gelungen.
dann sage ich vielleicht noch mal ganz kurz
Gerne.
was zu den beiden. Ich habe ja schon gesagt, die zwei sind von die Klempner Rapid Wien. Man muss sich das so vorstellen, dass sie die letzten 30 Jahre fast alle Auswärts-Europacup-Fahrten gemacht haben von Rapid. Also ich meine, ihr habt jetzt gerade gehört, wie es war, nach Moskau zu fliegen. Es ist ja auch früher nicht ganz so leicht gewesen wie heute. Also generell, also es sind auch nicht nur die Auswärts Europacup-Fahrten, sondern also das sind alles Fahrer, die wirklich fast bei jedem Spiel sind. Die haben uns irgendwie dann am Ende erzählt, bei welchen drei Spielen so ungefähr sie nicht waren in ihrem Leben. Das war halt dann, weil man im Krankenhaus war oder so. Und da das nicht riskieren wollte. Der Harry hat uns erzählt, er hat beim letzten Derby gegen die Austria, beziehungsweise jetzt beim vorletzten, gemerkt, dass er bei genau 50% aller Wiener Derbys war. Also 174 von 348 Derbys hat er gesehen, live. Das ist schon, also Respekt. Genau, und die zwei waren eben damals so Ende 20 und waren eben auch bei allen Auswärtsfahrten dabei. Und wir haben auch ein schönes Foto im Heft von früher, wo sie ihr Klempner Rapid-Banner dabei haben. Und wir haben auch aktuelle Fotos vom Dieter Brasch vor dem Ernst-Happel-Stadion, wo ja auch damals dann in den späteren Runden die Spiele waren. Genau. Also sehr coole Typen und die hatten echt viel Lustiges zu erzählen. Wir könnten auch jetzt gleich noch die Anekdote zeigen aus der ersten Runde, wo sie in Rumänien waren und ein bisschen erzählen, wie es damals da war.
Rumänien war natürlich extrem abenteuerlich. Ich meine, heutzutage fliegst du nach Rumänien. Ist eh wie bei uns in Wahrheit. Ne? Da sind wir halt dann dort. Wir sind mit dem Bus dann von Bukarest hin und dann die anderen von dem anderen Flugzeug auch. Ne? Und hat der eine Bus, der so gekommen ist. Und das war Wahnsinn dort. Ne? Also wie eine andere Welt eigentlich. Ja? Dann war so ein Tschocherl dort, da sind wir dann rein, da waren Leute drin. Da hat einer gesagt: Da schau! Also irgendwie in gebrochenen Englisch oder so. Ich trinke einen Wodka aus dem Tetrapackl. Darfst du trinken? Und ich, ja, sicher, gib her, ich brauche mich trinken. Ja. Es war wirklich absurd dort. Ja. Aber unsere Leute, die wir natürlich kannten irgendwie, sind alle reingekommen und so. Es war wirklich, es war wie eine andere Welt. Es war wirklich, also, es war total leibend für mich. Ich meine,
Ja.
dann.
Ja, haben sie mir leider alles gestohlen, bis auf den Reisepass. Das war dann beim Einlass auch nicht so wie soll ich sagen, Sektorentrennung. Das sind natürlich die Leute, sind um dich herumgeschwirrt. Hast du
Gedränge,
nicht
oder?
irgendeinen Wimpel von dem Verein?
Ach.
Hast du, es war irgendwie ein Novum, dass du da, sag mal, aus dem Westen oder irgendwo sagt, da kommen bis der eiserne Vorhang ist jetzt auch noch nicht so lang gefallen gewesen, nicht? Und die Leute waren total da in dieses, in diese Stadt. Das war jetzt nicht Bukarest, wo mehr Touristen oder irgendwas waren. Boah, hast du irgendwas, kann man irgendwas tauschen oder hast du irgendwas? Ne? Du warst natürlich irgendwie von dem Ganzen abgelenkt. Ich will da meine Karte rausnehmen aus der Bauchtasche. Schau, habe ich noch meinen Reisepass drin, und sonst war alles weg, Geld und was weiß ich, die ganzen Ausweise, alles. Habe keinen Führerschein mehr gehabt, nichts mehr war da. Ne? Dann irgendwie so, ja, was kann man da machen? Ne? Ja, hat man eh nichts machen können. Nicht? Aber Gott sei Dank andere Leute mit, die mir Geld gegeben haben oder so. Also,
Fast ein bisschen zu klischee-mäßig, die
ja, genau, irgendwie.
Geschichte.
Ja. Sind halt auch die, wir sind raus aus dem, das war ja, die Mannschaft hat im Hilton Hotel gewohnt, wir sind raus, da sind die Straßenhunde herumgerannt. Ist ein kleines Mädchen kommen, ein Straßenkind. Hat mir irgendwie, ja, Dollar, Dollar, Dollar. Ich habe gesagt, na, tut mir leid, ich habe nichts oder was weiß ich. Oder habe ich zu wenig gegeben, hat mir schon sofort einen Nierenschlag gegeben. Irgendwie so, du hast irgendwie, wo sind wir da jetzt gelandet? Irgendwie so. Also war schon irgendwie, hast du irgendwie so,
Das war
ja,
lustig.
habe
Aber
ich
unser
eh.
Anhang hat sich natürlich nicht so benommen, es wäre eingeschüchtert. Ne?
Ja, von der ersten Runde in Rumänien würde ich jetzt dann eigentlich wieder nach vorne springen, vor allem zu diesem Halbfinale bei Feyenoord, wo ja eigentlich niemand in Feyenoord oder in dort wollte, dass Rapid-Fans, Rapid-Spieler kommen. Da war ja, also da war wirklich eine hitzige Stimmung, glaube ich, schon vor der Partie. Und das war dann eigentlich ja dann die Sternstunde auch von Traumtor, eins der schönsten Traumtore für Rapid. Armin, vielleicht willst du uns dann nochmal näher oder das nochmal näher bringen und nochmal eintauchen zu diesem Halbfinale.
Dieses Tor, dieses 3 zu 0, das auch der von mir vorher so hochgelobte Marasek, also der links drüben haben sie sich durch kurze Pässe freigespielt, ein wunderbarer Wechselpass rüber zum Herauf. Der schupft den Ball in den Strafraum und Janka brettelt den ins Tor. Und das ist, also er hat im Interview gemeint, also der Carsten Janka, als ich mit ihm gesprochen habe, dass er heute noch Gänsehaut kriegt, wenn er dran denkt. Und das Er hat glaubt, dass das Happelstadion explodiert in der Situation. Er sagt, dass, wenn man dann überlegt, was der in seiner Karriere noch alles geschafft hat mit Champions League-Sieg, Vize-Weltmeister und so weiter und so fort, er sagt trotzdem, diese 10 Monate, die er bei Rapid war, er war nicht länger, er war nur 10 Monate bei Rapid in Wahrheit, die haben einfach weiterhin einen wirklich großen Platz in seinem Herzen, und er ist total dankbar dafür, für diesen Der Stellenwert, den er heute noch hat in der Rapid-Fangemeinschaft, obwohl er eben nur 10 Monate gespielt hat. Er hat ja dann viel länger gearbeitet bei Rapid als Co-Trainer und so weiter, aber diese 10 Monate, sagt er, war für ihn, das war sein Durchbruch, und er kriegt heute noch Gänsehaut, wenn er dran denkt, und ja.
Das ist auch wieder Bezug nehmen zu meiner Aussage davor. Carsten Janka kannte ich als Co-Trainer von Rapid. Natürlich wusste ich, okay, das und das hat er erreicht, da und dort erkennt man ihn. Aber halt mit dem Turban, mit den Toren, dass er auch nur 10 Monate, 9 Monate da war, das wusste ich alles zum Beispiel auch nicht. War das aber dann für euch auch klar, hey, diese Person, die brauchen wir für diesen Schwerpunkt, oder?
Ja, es war eigentlich relativ schnell klar, dass wir mit dem Carsten Janka auch reden wollen. Und er hatte dankenswerterweise auch Zeit, und das war am Anfang im Gespräch, hat er nicht genau gewusst, worüber er jetzt erzählen soll. Aber je länger das Gespräch dann dauert hat, desto mehr ist er ins Reden kommen und ins Erzählen kommen. Und da sind die Anekdoten rausgerollt und gesprudelt. Und das dann, also er hat von Anfang an total Spaß gehabt dran, und je länger es dauert hat, desto mehr Spaß hatte er dann. Und hat das, glaube ich, ganz, ganz genossen, da in den alten Erzählungen zu schwelgen. Und er hat auch erzählt, er hat heute noch Kontakt mit den alten Spielern. Erst vor kurzem hat er sich, er ist jetzt Trainer bei der ASGE Öd, glaube ich, in der Regionalliga Mitte, und hat da jetzt in der Wintervorbereitung ein Spiel gehabt gegen Edelweiss Linz, bei denen ein gewisser Christian Stumpf Trainer ist seit Ewigkeiten, also sein Sturmpartner von damals. Und das hat er auch geschildert, das war wieder ein schönes Wiedersehen. Wir haben sich am Abend, haben lang geredet, haben Schmäh geführt, und ja, also die Verbindung ist auch heute noch da, erzählt er. Und also man hat gemerkt, was ihm das bedeutet, diese Zeit damals bei Rapid. Also
Und dann am 8. Mai 1996 stand die Rapid, wir haben schon ein bisschen kurz davor gesprochen, gegen Paris Saint-Germain im Finale und verliert dann leider 0 zu 1. Knapp 10 Jahre davor fast hat man 3 zu 1, bitte mich ausbessern, wenn ich es falsch liege, gegen Everton verloren. Aber trotzdem bei diesem Finale jetzt, 96, hat man irgendwie vielleicht das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen mehr geht. Was war der Unterschied zu dem vor 10 Jahren dann?
Also ich habe beim letzten Rapid-Schwerpunkt Europacup gegen Everton auch das Finale tatsächlich beschrieben im Artikel. Das heißt, ich habe mir beide Finale angeschaut jetzt. Es hat in beiden Fällen die bessere Mannschaft gewonnen tatsächlich. Tatsächlich war es aber so, dass das gegen Saint-Germain mehr drinnen gewesen wäre, weil Everton war damals, glaube ich, frisch ge gekürter englischer Meister und die waren einfach, also die waren bärenstark und die haben Rapid ziemlich dominiert im Finale. Das war eine absolut klare Geschichte. Jetzt war auch PSG besser und haben die größeren Chancen gehabt. Vor allem die erste Halbzeit ist nicht wirklich was zusammengelaufen bei Rapid. Die waren zu weit weg, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Janka Stumpf waren komplett rausgenommen. Also Saint-Germain hat das relativ gut gemacht, die Flanken zu unterbinden. Zweite Halbzeit dann ging es besser und tatsächlich. Also hätte Heraf den Kopfball verwertet oder hat den Lamar halt nicht mit der rechten Fersen rausgekratzt oder so. Wer weiß, was passiert wäre. Also es mit ein bisschen Glück, klar, oder pfeift der Schiedsrichter zum Schluss Elfer und nicht Schwalbe vom Stöger. Edivari, wer weiß, was gewesen wäre. Ja, es ist bitter, es tut weh, diese Szene von Gotti hat sie tief eingebrannt, also ich weiß nicht, wie oft ich die schon gesehen habe und es tut jetzt mal wieder weh, aber es wäre mehr drinnen gewesen. Ja. Wie auch Dokkopil gesagt hat, hätten sie einen guten Tag gehabt und Paris einen mittelmäßigen, war leider nicht so. Ja.
Es war das bis dato letzte Finale eines österreichischen Vereins in einem internationalen Bewerbs. Danach hat wahrlich eine neue Zeitrechnung auch mit Champions League und sowas begonnen und so. Hat man das dann damals nach dem Finale auch schon gespürt? Das könnte vielleicht die letzte Chance gewesen sein für eine längere Zeit?
Eigentlich nicht, glaube ich. Eben wie ich vorher schon erwähnt habe, das waren ein paar Jahre, wo österreichischer Fußball, wo es wirklich gut gelaufen ist. Es war ja zuvor Salzburg in der Champions League ja auch, waren ja auch gut unterwegs. Auch das Europacup-Finale davor. Man fühlte sich schon näher an dem Ganzen, an der Spitze, beziehungsweise konkurrenzfähiger. Ich war damals 11 Jahre und 12 Jahre und habe mir eigentlich nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das die letzte Möglichkeit gewesen wäre. Also ich dachte schon, ich fühlte schon, dass man da konkurrenzfähiger bleibt, ja, tatsächlich, dass es jetzt immer so weitergeht. Und dann kam irgendwann das 0 zu 9 in Valencia und dann ging es bergab, irgendwie gefühlt.
Dazu haben wir auch noch eine Anekdote von den Klempnern, die das Finale natürlich auch hautnah erlebt haben und auch über diese letzte Chance von einem Finale gesprochen haben.
Ja, ich hab noch ein bisschen gehofft irgendwie, dass man vielleicht doch dann wieder mal, also man war auch ein bisschen, muss man sagen, in einer Euphorie, nicht? Weil das ist auch fast von null, nicht? Von der Auflösung vom Verein bis zum Finale war eigentlich nicht viel Zeit, nicht? Da waren vielleicht 2 Jahre dazwischen, wo das so dann irgendwie, da hat man doch dann irgendwie wieder gedacht, ja, schau, das geht doch schon mit wenig, wie soll ich sagen, mit wenig Mitteln oder nicht so vielen Mitteln. Und es geht doch, wenn man will oder wenn das alles zusammenpasst. Aber natürlich, ja, das jetzt so irgendwie, ja, ich glaube, das war dann auch, wo dann dieser Gap bei der Champions League, glaube ich, wo der dann so groß geworden ist, dass wir gemerkt haben, ein österreichischer, sagen wir mal, normaler österreichischer Verein, der schafft es da gar nicht mehr rein. Der hat da fast keine Chancen mehr. Man hat natürlich dann immer auch in den Nullerjahren geglaubt, ja, na vielleicht geht das und dann ist die Schere immer weiter auseinander gegangen und du hast irgendwie gesehen, das ist eigentlich gar nicht mehr ein Bewerb, wo du, wenn wir haben ja dann auch noch 2005 Champions League gespielt
Ja,
und
96 und 5.
Genau, und da hat man dann schon gesehen, das ist eigentlich die Champions League.
Ja gut, das ist die Champions League. Es gab ja dann noch die Europa League, aber da hast du ja auch gesehen. Also da ist der Weg so weit, ja.
Ja.
Das wirst du nicht schaffen. Ja, so gut kann es gar nicht sein. Ne? Also was mir dann irgendwie schon geholfen hat, war eben das, dass wir 93 am Boden oder 94 am Boden waren und 2 Jahre später dann im Europacup-Finale. Das hat mir schon über viele, viele Jahre die Kraft gegeben, dass ich mir gedacht habe, wir haben es eh schon erlebt, es kann schnell sich drehen. Ja. Völlig unverhofft und unerwartet, ja. Aber ja, jetzt muss ich sagen, seit einigen Jahren ist mir schon das auch ein bisschen abhanden gekommen.
Tobi, noch bei dir abschließend dann, apropos Finale, wie hast du das in der Recherche oder vielleicht auch jetzt dann wahrgenommen von der Gefühlslage danach? Weil es steht dann auch im Schwerpunkt natürlich, die Mannschaft ist dann zerbröckelt, Janka ist weitergezogen, andere etablierte Spieler in Österreich oder auch im Ausland. Es war ja dann wirklich so diese eine schöne Europacup-Saison, oder?
Ja, also heute weiß man das, dass es das war. So wie ich das jetzt eben dann durch die Interviews und durch den Schwerpunkt mitbekommen habe, war das eben, und wie Armin das auch gerade gesagt hat, war das damals nicht unbedingt das Gefühl. Und wie Harry und Robert gerade in dem Ausschnitt gesagt haben, es ging zwischen fast Insolvenz 94 und 96 Finale so schnell, da hatte man vielleicht das Gefühl, okay, warum nicht? Warum nicht nochmal? Warum? Ja. Aber es ist halt dann so, dass die Bewerber auch schwieriger wurden, dass die Schere auseinandergegangen ist. Das haben ja Harry und Robert gerade beschrieben. Und deswegen ist es halt einfach für kleine Teams schwerer geworden. So. Und das ist bis heute so, beziehungsweise es wird wahrscheinlich immer schwerer. Ich weiß nicht, ob du Armin sagen würdest, du siehst Rapid nochmal in einem Finale im Europacup irgendwann.
Nein. Einfach, nein, also wobei man eben in der Conference League wieder gesehen hat, wie schnell es dann doch wieder gehen könnte. Ne? Und was wäre gewesen? Ich meine, dann hätte Chelsea im Halbfinale gewartet, also die Chance auch relativ gering. Es muss halt wieder, es müsste so viel zusammenpassen. Es müssten so viele Sachen gleichzeitig sich realisieren, dass sie die Chance sehr, sehr, sehr gering sehe. Ja.
Ich finde es so schön, abschließend vielleicht zu diesem Schwerpunkt um Hauptartikel, einer der letzten Sätze, man hat bei Rapid damals eine gewisse magische Kraft gespürt. Kann es sein, dass man dieser magischen Kraft von damals heutzutage auch noch so ein bisschen nachjagt und versucht, die irgendwie zu, ich wollte gerade stabilisieren sagen, eher zurückzuholen und die aufleben zu lassen, dass man an ansatzweise an solche Erfolge wieder rankommen könnte.
Mit Sicherheit. Klar, das ist eben, es muss sich dieser Sog entwickeln, der sich damals entwickelt hat, um sowas Außergewöhnliches erreichen zu können. Aktuell sehe ich diesen Sog nicht und den sehe ich seit. Er war eben mit der Conference League, hatte man das Gefühl, dass da wieder was entstehen könnte, das stimmt. Da ging es plötzlich, da war die Euphorie wieder da und dann, was dann genau passiert ist, warum das mit Robert Klaus nicht funktioniert hat, ich weiß es bis heute nicht. Natürlich, da möchte man wieder hin, aber das ganze Geschäft ist heute so viel schnelllebiger und so viel so anders, als es damals war, dass die Chancen auf einen derartigen Sog sehr gering sind.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Schluss angekommen. Ich würde von euch beiden gern noch wissen, kurz und kompakt. Wir haben so gesagt, jede Runde könnte ihr eigenes Buch schreiben. Was ist denn eure liebste Geschichte, besonderste Geschichte, kurioseste Geschichte vielleicht in dieser damaligen Saison gewesen? Also euer Favorite?
Puh, gute Frage.
Da muss ich jetzt nachdenken.
Ja.
Also, ich glaube, bei
Nein.
mir.
Bitte,
Sorry,
gern.
ja.
Ja, na, fang an. Dann kann ich noch länger überlegen. Kannst du schon.
Ich glaube, bei mir ist natürlich das eben, ich habe sie nicht selber erlebt, sondern nur erzählt bekommen oder mir dann irgendwie angeschaut. Das heißt, ich glaube, die Runden, die mich dann am meisten begeistert haben, waren die, von denen ich im Hauptinterview erzählt bekommen habe. Und es war natürlich dann eher die Fansicht als die Spielsicht. Aber halt irgendwie, also Sporting, das klang schon ziemlich geil. Also da auch mitzufahren und also auch nicht so geil. Harry und Robert erzählen auch, dass sie da also nicht so freundlich empfangen worden sind. Aber das klang halt schon coole Reise, Lissabon sicherlich auch irgendwie cool gewesen. Und deswegen, ja, das, also wahrscheinlich wäre es die Runde, wobei ich das eben jetzt nur aus der Außenperspektive erzählen kann.
Ich glaube, für mich ist es tatsächlich das Halbfinale, weil einfach die erste Hälfte zu Hause gegen Feyenoord Peak Rapid war für mich. Also das war, ich glaube, eine bessere Halbzeit hat es in der Vereinshistorie nur selten gegeben. Also das, also natürlich groß jetzt mit einer über 125-jährigen Vereinshistorie, aber das war schon richtig, richtig groß. Und das hat zu Recht den Platz in den Vereinschroniken ganz, 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 ganz weit vorne. Und ich glaube, für mich ist es eben auch vor dem Hintergrund, dass man so brutal unterschätzt wurde und so Feyenoord sich ja angeblich gefreut hat drüber, natürlich über den schwächsten Gegner und über die Form drüber. Und wir sind eigentlich schon im Finale. Und die dann rauszukicken, ist natürlich noch viel schöner. Und deshalb ist es für mich, glaube ich, das Halbfinale, ja.
Ja, sehr schön. Das ist ein schöner Abschluss von diesem Rapid-Schwerpunkt. Ich danke euch beiden mal dafür. Tobi, ich gebe dir noch einmal das Wort, weil du kannst uns noch verraten, was sonst noch in der aktuellen Ausgabe des Palestres zu lesen ist.
Ja, genau so ist es. Ziemlich viel. Also wir haben natürlich immer viel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind echt viele coole Dinge drin. Also wir waren in Hoffenheim, haben eine Reportage aus Hoffenheim, wo ja jetzt relativ viele Österreicher quasi arbeiten, also unter anderem Christian Ilzer und Andreas Schicker. Wir haben ein Interview mit Mariella El-Sharif, der Nationalteam-Torhüterin, die über ihre Karriere spricht und auch über die WM-Qualifikation. Wir haben ein Interview mit ÖFB-Chef Josef Proll, der über die WM spricht, über seinen neuen Job, der ist ja noch relativ neu im Amt, und auch über das Thema Einbürgerung, was jetzt in letzter Zeit relativ viel diskutiert wurde. Wir haben einen Text über Ultras vor Gericht, also aus Wien und Graz. Und auch über die Austria, über den Machtkampf um Jürgen Werner. Also da ist wirklich und noch mehr, also super viel drin. Mein persönlicher Liebling ist unsere Fotostrecke. Da hat der Dirk Suckow hat auswärts, also so Auswechselbänke fotografiert. Irgendwo aus der Provinz quasi, irgendwelchen deutschen Kreisliga-Vereinen. Und ich finde die sehr, sehr hübsch. Deswegen, das fand ich ganz besonders schön.
Ja, super. Damit sind wir schon wieder am Ende des Redaktionsgesprächs. Ich sage danke Tobi und Armin, dass ihr diesmal dabei wart und wir so nett gemeinsam über Rapid plaudern durften.
Danke dir.
Vielen Dank.
Die aktuelle Ausgabe Nummer 205 kann ich euch da draußen nur wärmstens empfehlen und wir hören uns bald wieder beim Ballesterer Podcast.